So, wir haben ja die 90er letzte Woche verlassen in den mobilen Medien, insbesondere das Tamagotchi 96, was ja so einen internationalen Boom ausgelöst hat. Ich weiß nicht, ob Sie es wahrscheinlich, das ist so eigentlich genau Ihr Alter, aber wenn Sie es nicht kennen sollten, Tamagotchi ist so ein kleines Ei und Sie müssen sich halt ständig um dieses verzärtelte Wesen darin kümmern. Und wenn Sie das nicht tun, dann schmollt es halt oder verhungert. Und es war mal so ein Boom. Also das war wirklich so eine Mode in den 96, 97 und dann war es plötzlich weg, interessanterweise. Aber es zeigte so den Bedarf an irgendwie anthropomorphisierten oder in dem Fall halt verniedlichten, sowas kommt ganz klar nur aus Japan, so verniedlichten digitalen Objekten. Also die Leute sind durchaus bereit, emotional sich in sowas zu investieren. Und es geht über diese, ich meine, vom Grafischen her ist es ja nicht viel, also das ist ja nicht vergleichbar mit einem Stoff-Teddy oder sowas. Was dieses Tamagotchi so ansprechend machte, war, dass es sich verhalten hat. Also es hat auf den Benutzer reagiert, auf Benutzereingaben. Insofern kann man das als Computerspiel bezeichnen, aber es ist mehr so ein Vorbote dessen, was dann noch letztlich mit The Sims oder solchen Nintendogs oder so kommen wird, dass sie sich um virtuelle Wesen kümmern. Aber wenn Sie sich an Little Computer People erinnern, in den 80ern, da war das auch schon mal Thema gewesen. So 98 als mobile Konsole kommt der Game Boy Color in verschiedenen ansprechenden Farben, da ist für jeden was dabei. Im Wesentlichen muss man aber sagen, lebt Nintendo von seinen eigenen Franchises bis heute. Also sie haben halt eine ganze Menge. Insbesondere Pokémon verkauft sich auf jeder Nintendo-tragbaren Konsole am allerbesten. Als nächstes kommen eigentlich immer so die Zelda rein. Interessant vielleicht Harvest Moon. Ist so ein Farm-Simulator. Sie sind halt ist so ein Rollenspiel, wo sie aber irgendwie Landwirtschaft betreiben. Und ist mal völlig gewaltfrei. Aber trotzdem ein Riesenerfolg. Also es ist nicht so, dass Kinder auch nur Computerspiele gut finden, wenn da irgendwie gegeneinander vorgegangen wird. Mit einem vernünftigen Konzept funktioniert es auch. Harvest Moon, also ist so als Zielgruppe weiterhin die Nintendo-üblichen, irgendwie die Jugend und Kindheit und Jugend. Und mit Älteren, also die DS versucht es, dann auch Ältere zu akquirieren, aber es ist gar nicht so leicht, wenn man so das Image hat von so einer Familienkonsole. Oder Cats and Dogs, das wäre jetzt genauso ein Tamagotchi-Prinzip. Also haben sie halt einen Hund und eine Katze und die haben große Augen und haben Hunger. Aber auch verschiedene, ähnlich wie so Rollenspiel, verschiedene Parameter, die sie durch ihre Handlung beeinflussen. Und egal, ob sie Katzen- oder Hundetyp sind, da ist für jeden was dabei, kann man sagen. Es gibt natürlich Konkurrenten, der Game Boy selber also überrennt ja alles, nimmt im Prinzip den gesamten tragbaren Markt auf. Also Sega versucht mit dem Nomad 95 gegen den Game Boy anzustinken, das Portable Mega Drive. Also die Idee ist, wir haben ja schon den Mega Drive als Konsole und wir machen das Ding tragbar, aber man kann die Mega Drive-Spiele spielen. Problem ist immer bei solchen Fällen, wenn man eine sehr performante Konsole hat, dann schluckt die unglaublich viel Strom. Und damit ist das der Idee, wir haben eine tragbare Konsole, läuft das irgendwie zuwider, wenn man 5 Batterien braucht, um dann 3 Stunden zu spielen, im Gegensatz zu 2 Batterien und 8 Stunden oder so. Also was verkauft sich, ist dann auch teurer, ist ja performanter, hält aber auch weniger aus. Oder Neo Geo Pocket oder Bandai Wonderswan, ich glaube, der wurde in Europa gar nicht vermarktet, von Bandai, die ja auch dieses Tamagotchi hatten, den Wonderswan, da gab es dann auch einen Wonderswan Color, das war mal so eine Konsole, eine tragbare, mit einer sehr überschaubaren Zahl an Spielen, meistens irgendwelche Drittanbieter, also Final Fantasy und solche Dinge. Haben sie gerade gewonnen, herzlichen Glückwunsch. So, und den Wonderswan selber, aber gegen Game Boy kam man irgendwie nicht an. Was 98 anfängt, sind Handyspiele. Also das ist so, Snake ist ja so eigentlich ein viel älteres Spiel, aber Snake ist so eines dieser Killer-Apps auf ihrem Handy. Kann man sagen, von Nokia. Und das kann man hier ganz nett eigentlich nochmal nachspielen. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen. Und wenn Sie es kennen, das ist ja nicht sehr schwierig. Man ist halt diese Schlange und muss die Dinge aufessen. Und jedes Mal, wenn Sie eins essen, wird diese Schlange um ein Segment länger. Und Sie verlieren, wenn Sie an den Rand treffen oder in sich selber. Und da kann man stundenlang mit verbringen. wenn man irgendwo wartet. Und man merkte plötzlich, also Nokia merkte das, aha, wir haben ja tatsächlich, wir müssen ja gar nicht noch einen Gameboy haben oder irgendwie eine konkurrierende Konsole, sondern letztlich sind viele Menschen auch mit sowas schon zufrieden, die halt sagen, ich will, also Spiel ist Zeitvertreib, ich habe jetzt mal irgendwie eine halbe Stunde und weiß nicht, was ich machen soll. Irgendwie man sitzt in so Transitzonen wie Bahnhöfen, Flughäfen oder Parkplätze, Haltestellen und so. Game over. Jetzt kann ich meinen Namen eingeben und bin jetzt schon hier im Highscore. So, und dann gibt's, also das fängt damit an, Tetris wird sehr schnell adaptiert. Tetris ist ja eines der am meisten adaptiert, also es läuft auf den meisten Konsolen. Will it play Tetris? Gibt's auch so Hacks, dass die Bankautomaten zu Tetris-Automaten umformen können. Oder dann komplexe Wirtschaftssimulationen wie Ice Cream Baron, also was ich jetzt persönlich nicht kenne, aber was halt wie viele von diesen Spielen in dieser Zeit ja noch ganz unschuldig, sie laden das Spiel, vielleicht kaufen sie es, sie laden es, dann können sie es spielen. Heutzutage würden solche Spiele laufen, sie können es spielen, 10 Minuten, dann müssen sie Special Jewels kaufen, um überhaupt weiterzukommen. Also diese Free-to-Play-Dinger, das hat man heute deutlich stärker durchökonomisiert, diese tragbaren Spiele. Das war da so in den Anfängen, das meiste über Java programmiert, um dann zwischen diese, also es gab ja unglaublich viele Handys und verschiedene Varianten und da will man ja auch nicht den ganzen Markt bedienen, alles halbe Jahr kommt was Neues raus, aber alle Handys arbeiten halt mit Java als Programmiersprache und darauf wurden dann diese Handyspiele veröffentlicht. So, auf dem PC, 93, wir sind ja so 93 bis 99, kam 93 Myst raus als Fortsetzung des Grafik-Adventures. Ein Meilenstein der Adventure-Geschichte. Ich hatte das hier aber auch schon mal erwähnt. Ich habe Ihnen auch schon mal Ausschnitte gezeigt. Mit vorgerenderten 3D-Grafiken. Dinge, die Ihr Rechner in Echtzeit 93 nicht hätte schaffen können. Eines der ersten Spiele, was CD-ROM benutzt hat. Also da gab es halt diese Cinematic-Cutscene-Filme, Spiele, wo man halt versucht hat, möglichst viel Video unterzubringen oder viel Audio. Und Myst arbeitet mit unglaublich vielen Bildern. Das sind halt solche Fotos. Also wenn sie sich nach links drehen, kriegen sie halt ein neues Foto. Im Vergleich zu den anderen Adventures, so Monkey Island 1990, solchen Titeln, die ja sehr stark auf Dialoge und Comic und Point-and-Click arbeiten, wo sie dann ein kompliziertes Inventar zu verwalten haben. Myst hat kein Inventar. Myst hat überhaupt keine zwischenmenschliche Interaktion. Sie treffen nur so Leute in Büchern, aber sie können nicht wirklich mit denen reden. Und sie haben ganz viele Rätsel, die sie lösen müssen und völlig unrealistisch, nein, unlogisch, nein, die sind in sich sehr logisch, aber es ist nicht klar, warum jemand sowas baut und das dann in dieser Form versteckt. Ist aber dennoch 6 Millionen verkaufte Exemplare, das bis dahin erfolgreichste Spiel bis zu The Sims 2000, wird es das erfolgreichste Spiel aller Zeiten sein und eben gerade auch Literaturwissenschaftler herausfordern, wie hier Storytelling funktioniert, ohne Story, aber trotzdem hat man so einen Hypertext, in dem man sich bewegt. Das Ganze könnte man heute auch im WWW nachprogrammieren, weil die Schnittstelle wirklich sehr simpel ist. Sie müssen die Stelle finden, die richtig ist, Point and Click, da klicken Sie dann drauf und wenn das in der Spiellogik klappt, dann kommen Sie irgendwie auch weiter. Nachteil des Spiels hatte ich auch schon erwähnt, minimaler Replay-Value. Es gibt einen Speedrun, in 1,5 Minuten schaffen Sie das Spiel. Wo brauchten sie vorher? Brauchten sie 20 Stunden vielleicht oder 15 Stunden, bis sie das dann alles raus hatten. Und wenn sie es dann raus hatten, haben sie es in 1,5 Minuten erledigt. Und das Problem ist, das ging in den nachfolgenden, also bei Riven war das dann ganz ähnlich. Beim ersten Mal die Welt unglaublich, also komplex, tolle Grafik und surreale Landschaften und so. Aber jedes Rätsel, da kann man genau einmal drüber nachdenken, wenn man es hat, hat man es. Und es sorgte dafür, dass der gesamte Adventure-Markt in diese Richtung ging, weil Myst halt so erfolgreich war, wurden alle Adventures plötzlich so Jules Verne-mäßige, grafisch aufgemotzte Point-and-Click-Adventures, die man genau einmal spielen konnte. Und da merkten die Leute, Moment, ich gebe hier 50 Euro oder D-Mark, 70 D-Mark oder Dollar für dieses Spiel aus, und dass ich einmal spiele und danach kann ich es nur noch zu GameStop geben. Und dann blühte so der Markt der Gebrauchtspiele, aber letztlich verkaufte sich das irgendwann nicht mehr, weil alle wussten, die Investition rechnet sich letztlich nicht. Und das führte dann aber dazu, dass das gesamte Genre der Adventures eigentlich den Bach runtergespült wurde und mit Myst dann eigentlich unterging. Bis auf deutsche Produktionen, die ja da weiterhin nicht, wie sagte Tim Schaffer mal, Adventures live in our dreams, in our memories and in Germany. Und Germany hat nicht zuletzt dann also in den letzten Jahren doch eine, durch Daedalus und so hat die Daedalic Entertainment, haben die eine doch sehr aktive Adventure-Szene aufgebaut oder aufrechterhalten. Aber Myst ist so einer der Sargnägel des Adventure-Genres auf internationalen Märkten. Wing Commander hatte ich ja eben schon mal die Zwischensequenz gezeigt. Hier sehen Sie dann mal das Spiel. Das ist allerdings Wing Commander 3, eben wo dann Mark Hamill dann zum ersten Mal auch auftaucht. Wir hatten das auch schon mal so im Büro-Shading, also im Shading-Bereich hatten wir das gesehen. Es ist aber so ein, im Grunde genommen so ein Weltraumspiel, also diese Zwischensequenzen, mit denen immer geworben wird und auch die Fotos verbergen, dass es eigentlich kein narratives Spiel ist, sondern die Narration ist halt so extra und sie müssen halt hier irgendwie durch das Weltraum navigieren und zum Teil dann gegen Feinde kämpfen, also vor allem gegen diese Löwenkreaturen, die auch nur als Bild, als gemaltes Bild irgendwie furchterregend aussehen. Im Spiel klappte das dann nicht mehr. Das ist so die Zeit der 90er auf dem PC, ist so die Zeit, jetzt fangen so die Strategie- und Aufbauspiele an und Wing Commander gehört da rein. Real-Time-Strategy-Spiele wie Warcraft 94, was über Warcraft 3 dann zu World of Warcraft führt, Command & Conquer, da hat man eben auch die Cut, so eine Zwischensequenz mal gesehen, sind aber wie Starcraft ja auch Spiele, da bauen sie, sie haben halt diese Map, sie haben Ressourcen, die sie aufnehmen müssen, da können sie Häuser bauen und in den Häusern können sie dann ihre Truppen ausbilden und gegen den anderen führen. Also das sind so meistens, wenn es um kriegerische Real-Time-Strategy-Games geht, was die meisten sind. Es gibt so die harmloseren wie SimCity, also so Sim-Spiele oder Anno, also das sind eher handelsorientierte Spiele, da können sie dann auch Krieg führen in manchen, aber es ist nicht so der Hauptzweck wie in Warcraft und Command & Conquer, da steckt das Militärische ja drin. Ages of Empire nutzt es aus und sagt, wir sind Civilization, aber in Echtzeit, also sie bauen halt so ihre Zivilisationen auf, aber es funktioniert auch als Echtzeitstrategiespiel, aber irgendwann können sie dann mit ihren Panzern gegen die babylonischen Truppen führen, je nachdem, in welche Richtung sie sich ausbauen. StarCraft 1998 macht das gleiche Prinzip, aber in einem Science-Fiction-Setting. Diese Spiele leben halt von diesem Balancing und StarCraft war berühmt für dieses Stein-Schere-Papier-Prinzip bis heute. Das heißt, sie können keine Einheit ausbilden, für die der Gegner nicht irgendeine ganz clevere Gegeneinheit hat, die das dann wieder irgendwie... Und wenn sie rausfinden, in welche Richtung sich der eine entwickelt, dann können sie halt ihre Entwicklung entsprechend beeinflussen. Es gibt drei Parteien und jede Partei hat unglaublich viele Optionen, in die sie sich hin entwickeln kann. Und letztlich entscheidet dann, wie bei Strategiespielen, der irgendwie cleverer die ihm zur Verfügung stehenden Ressourcen genutzt hat. Es gibt diese Hack-and-Slay-Rollenspiele, also wo sie einfach so durch ihre Dungeons laufen und Monster töten und Schätze sammeln. Damit erreichen sie so eine Rollenspielfreunde, also die so Pen-and-Paper-Rollenspiele gespielt haben. Es gab Rollenspiele auch auf dem Computer lange Zeit schon, aber das ging so auf und nieder und mal war es besser, mal weniger. Diablo ist da ganz erfolgreich gewesen, insbesondere an Diablo 2, weniger Diablo 3. Hier sehen Sie auf der einen Seite das Gameplay, was wiederum also viel Kampf und Zauberei ist. Auf der rechten Seite dann halt ihren Bogen, in dem sie ihr Inventory verwalten. Also hier sieht man auch, Inventory hatten wir ja schon mal so bei den GUIs besprochen. Jeder Gegenstand braucht seinen Platz und den müssen sie halt gleich noch mitverwalten und können nicht alles aufnehmen, was ihnen so über den Weg kommt. Und das Interessante an dem Spiel ist natürlich, dass sie, also was einen an diesem Spiel hält, sind weniger so die Kämpfe, sondern dass sie ständig irgendwas finden können, was sie dann noch ein bisschen besser macht und sie kommen ein bisschen weiter ins nächste Verlies. Und müssen ständig daran arbeiten, wie bei Rollenspielen halt üblich, so ihren Charakter zu verfeinern. Das hat so seine Nische gefunden und Diablo war so erfolgreich, dass es dann eine Fülle an Diablo-Klonen gibt, also Nachfolgemodellen, die im Prinzip genauso funktionieren. Bis heute, muss man sagen, gibt es solche Spiele. So, dann gibt es die Simulationsspiele. Dungeon Keeper war mal eine nette Idee, was wiederum, also bei den Filmen haben wir es gesehen, es gab in den 90ern Filme, die so das Action-Genre auf die Schippe nehmen oder das Fantasy-Genre oder auch das Horror-Genre. Also wenn so ein Genre sich genügend weit entwickelt hat, dann ist eine Form, es weiterzubringen, ist es so Medien zu machen, die dieses Genre reflektieren. Und Dungeon Keeper wäre so eine Form von Peter Molyneux, der halt also sehr viel mit solchen God-Games gearbeitet hat. Und was Sie hier sehen, Sie sind plötzlich der Dungeon Keeper. Sie sind der verantwortlich, dass Ihr Dungeon am Laufen ist. Sie müssen Ihre Monster füttern und müssen dafür sorgen, dass die Ritter, die da reingehen und die Helden also auch regelmäßig zu Tode kommen, damit sie da aus den Ressourcen, die sie kriegen, ihr Dungeon weiter haben, ihre Goblins bezahlen können, sonst werden die irgendwie aufständisch und so. Also ist im Grunde genommen sind sie der Böse. Nachdem sie sich durch Diablo da also wochenlang durchgearbeitet haben, sind sie plötzlich auf der anderen Seite und müssen dafür sorgen, dass ihr Dungeon irgendwie... Können Sie sich vorstellen, was das für ein logistischer Aufwand ist, so einen Todesstern zu bauen? Oder eben so einen Dungeon-Keeper zu... so einen Dungeon zu bauen. Oder Anno, das ist so eher die deutsche Variante. Anno ist da ganz bekannt. So, sie haben halt ganz viel so SimCity in der alten Zeit, ein Aufbau, aber Simulation, also Simulation ist so ein Strategiespiel, so ein Aufbau-Handelsspiel. Das ist so der zweite deutsche Markt, sind diese Form von Spielen, Aufbauspiele und Adventures. Das ist Germany in der internationalen Wahrnehmung. 97 kommt GTA, Grand Theft Auto, zum ersten Mal raus, hier noch von der Top-Down-Sicht, indem sie halt sich frei bewegen können. Und wenn man in den 90ern über schlechte Spiele gesprochen hat oder schädliche Spiele, dann meinte man entweder die Shooter oder GTA bis heute. Einfach durch die Möglichkeit, dass sie ein Auto klauen und dann über Passanten fahren können. Und viele haben das dann auch gemacht. Mal gucken, ob ich diese Map leer kriege. Und die Angst war ja bei Computerspielen immer, dass desensibilisiert. Sie haben, also dann gehen sie hin und werden selber so oder versuchen das nachzuahmen, weil sie Spaß haben am Krawall. Und diese Spiele, da wussten die Medienindustrie bzw. die Medienbeobachtungsindustrie nicht mit umzugehen. Also diese völlig freie Ausübung von Gewalt unter der Annahme bei anderen, also bei mir nicht, ich kann das unterscheiden, aber bei den anderen, die können das nicht. Das ist ein wesentlicher Bestandteil der Medienwirkforschung, ist dieser Third-Person-Effekt. Diese Vorstellung, dass man selber das zwar noch auf die Reihe kriegt, aber der Dritte, den man jetzt nicht kennt, der kriegt das wahrscheinlich nicht hin. Und Kinder allemal nicht. Oder Jugendliche, und wer das spielt, der wird Nachahmer. Also das ist ganz klar, da verrohen dann die Sitten an solchen Spielen. Und das löst GTA aus, GTA 1 und 2, und GTA 3 wird es dann sogar noch aus einer Ego-Perspektive, dann wird es noch viel schlimmer. Und GTA 4, also dieses Jahr kommt ja Teil 5 raus und so, also allmählich gewöhnt man sich dran, dass das skandalträchtige Spiele sind, aber haben irgendwie was ausgelöst, was andere Spiele so nicht geschafft haben. 98 kommen Thief the Dark Project auf PC raus. Ich habe Ihnen ja schon Metal Gear Solid vorgestellt als Stealth Game, also ein Spiel, wo Sie mit begrenzten Ressourcen und eben nicht offensiver, das ist vielleicht ein schlechter Screenshot, also das Spiel besteht gerade nicht darin, dass Sie den Kampf, den offenen Schwertkampf mit Feinden suchen, sondern dass Sie sich im Schatten, heißt ja auch The Dark Project, im Schatten da irgendwo infiltrieren und da müssen Sie halt in irgendwelche Burgen reingehen und Schätze rausholen oder halt, Sie haben Missionen, Missionsziele. Und der Hard-Modus, also der schwerste Modus, besteht darin, dass Sie niemanden umbringen. Also schaffen Sie Ihre Mission, ohne jemanden zu töten. Und der mittelschwere ist, erfüllen Sie Ihre Mission, ohne die Hausangestellten zu töten. Die sind nämlich unschuldig und haben damit nichts zu tun. Und an der schwersten Version müssen Sie sich auch an allen Wachen vorbeischleichen können. Ist so ein Schleichspiel. Es funktioniert einigermaßen gut. Sie sehen aber die Grafik also fürchterlich, weil man 98, das ist so genau dieser Übergang von Sprites zu Polygonen. Und das Spiel ist selber sehr komplex in seinem ganzen Gameplay, da hat man halt an der Grafik gespart. Also es sieht schon einigermaßen voll 90er, muss man sagen. Auch so dieser gekachelte Hintergrund und so. Also das sieht man an diesem Screenshot gut. 98 kommt Baldur's Gate raus als Rollenspiel auf AD&D-Basis. Also Advanced Dungeons and Dragons war ja... jetzt spielen alle irgendwelche Spiele hier. Ich ermutige dieses Verhalten ja auch. Aber nicht in meiner Vorlesung. Also Baldur's Gate bringt Advanced Dungeons and Dragons, ein sehr komplexes Regelwerk auf Pen and Paper, also für Pen and Paper Rollenspiele. Das ist Advanced Dungeons and Dragons und das bringt Baldur's Gate, implementiert das und zeigt also die Regeln. Sie müssen als Spieler irgendwie drei dicke Bände müssen Sie kennen, wenn Sie Advanced Dungeons and Dragons spielen wollen, also zumindest wissen, was wo steht, um es zu konsultieren. Das kann man aber problemlos so einem Computer überlassen. Der kümmert sich schon darum, wie lange die Refresh-Zeiten für Zaubereien sind oder wie viele Trefferpunkte sie wiederkriegen, wenn sie eine Hühnchenkeule essen oder welcher Zauber auf welcher Stufe, welcher Charakterklasse zur Verfügung steht. Das kann der Computer alles sehr schön irgendwie verwalten. Und sie bringen halt Baldur's Gate, was sehr erfolgreich laufen wird und das Genre der Rollenspiele wieder belebt. BioWare selber natürlich auch belebt, also BioWare, die ja dann auch durch die ganzen Nullerjahre sehr erfolgreiche Spiele auf den Markt bringen. Und Baldur's Gate und insbesondere Baldur's Gate 2 dann, was das gleiche Prinzip ist, aber noch besser irgendwie durchgestaltet und ausbalanciert und sorgt dann dafür, dass Rollenspiele weiterhin als Genre ernst genommen werden. Und zwar nicht nur diese Hack-and-Slay-Rollenspiele wie in Diablo, sondern hier haben sie dann wirklich Quests und Aufgaben, die sie erfüllen müssen, die in so einer High-Fantasy-Welt spielen. Im Gegensatz, also kann man ja sagen, in der Fantasy erinnert sich Conan der Barbar gegen Herrn der Ringe. Und so ist auch irgendwie Diablo gegen Baldur's Gate, kann man sagen. Sind so die High- und Low-Fantasy-Spiele, die so ein Rollenspieler-Klientel ansprechen. So, und jetzt kommen wir zu den Shootern. Da habe ich sie ja letztes Mal, als wir über Spiele gesprochen haben, hatte ich sie hier verlassen. Dies habe ich Ihnen auch mal mitgebracht, wenn ich es finde auf meiner Platte. Spieleklassiker. Das ist ja nun ein verbotenes Spiel. Das dürfen Sie nur bei mir sehen, weil wir das hier im Rahmen einer wissenschaftlichen Veranstaltung machen. So. Ja, nee, Wolfenstein, Doom ist ab 16, aber also Wolfenstein 3D hat verfassungsfeindliche Symbole und damit werden sie vermutlich in ihrer Entwicklung gefährdet. Ist schon richtig so, ne? Finde ich ja auch. Aber jetzt muss ich warne Sie ja, mit mir können Sie das schauen und spielen. Und das zeigt aber auch einmal mehr so ein bisschen die Hilflose. Mal gucken, also ich habe ja immer Probleme mit der Steuerung in diesen Emulatoren. Also Emulatoren, da kommen wir... Also Passwort, dann kann ich mich dann irgendwie hocharbeiten. Ich bin hier aber nicht gut. Das ist jetzt Startbildschirm, das ist die komplexe Narration. Sie sind so der letzte, aber es ist ein amerikanisches Spiel. Also Sie sind ja kein Nazi, sondern Sie sind Nazi-Jäger. Aber es geht nicht. Also hier haben wir hier schon Munition. Achso, Ton brauchen wir eigentlich dringend. Und also von der Grafik, das ist halt frühe 3D-Grafik, also so Pseudo-3D-Grafik mit Raycasting. Also sie schicken immer so Strahlen und gucken, was prallt ab und was nicht. Achso, falsch. Ein Schuss, haben Sie das gesehen? So, jetzt kommen wir mal zu den Nazis. Ich meine, die Grafik ist schon wirklich nicht gut, aber oh hier. Stirb Nazi-Scherge. So, und da, also das ist der Grund, weswegen dieses Spiel verboten ist. Das und das, aber ich glaube, das ist schon die europäische Fassung. Also wir haben hier schon keine Hakenkreuze mehr und keine Reichsadler, sondern es ist schon etwas entschärft. Und das ist auch das ganze Spiel. Sie laufen hier rum und sammeln dann halt irgendwelche Power-Ups ein und schießen auf Böse. Und da gibt es halt die normalen Nazis und die schlimmeren Nazis. Und die bewegen sich auch. So, also das ist jetzt nicht so aufregend. Dieses Spiel ist in Deutschland... Hier sehen Sie, also auf dem Screenshot sehen Sie die Hakenkreuze ein bisschen besser. So, und das ist halt Spiel, also ist auch nicht so besonders aufregend, aus heutiger Sicht halt auch eher harmlos, aber das war die Darstellung verfassungsfeindlicher Symbole. Man muss aber dazu sagen, in der Zeit, als Indiana Jones Teil 3 irgendwie den Nazi-Aufmarsch in Berlin zeigt, aber hier ist es halt interaktiv und irgendwie wusste man nicht, das muss verboten werden. In allen anderen Ländern, das Spiel ist halt ab 18 wegen der inhumanen Gewaltdarstellung. Und jetzt kommt halt Super Noah's Ark von 1994, ich hatte Ihnen das ja schon mal erwähnt. Dass es das gibt. Super Noah's Ark ist produced and designed by Wisdom Tree Incorporated. Das ist eine christliche Spieleschmiede. So, jetzt kann ich hier auf Skill, nämlich Easy, Floor und so. Jetzt kann ich, also Sie werden erkennen, vom Menü her sieht es schon ganz ähnlich aus. Und ich bin halt hier Noah. Achso, jetzt ist hier mein Noah, bin ich auf meiner Arche. Oh, Sie haben mir nichts mitgegeben. Und jetzt kann ich hier diese Weintrauben einsammeln. Und jetzt kommen dann hungrige Tiere auf mich zu. Und die wollen natürlich gefüttert werden. Und wenn ich sie füttere, dann schlafen die ein und dann ist alles wieder gut. Dieses Spiel... So, jetzt habe ich hier vier glückliche Tiere in dem Raum. Ah, oh, genau. Das ist so süß, das Spiel. So, und dieses Spiel ist natürlich ab null und ist total kindgerecht und es macht auch richtig Spaß und ist für die ganze Familie irgendwie das Abenteuer, wie man Noah bei seiner Fahrt durch das Land irgendwie, durch das Meer begleiten darf und so. Und jetzt kann man sich die Frage stellen, und das funktioniert, finde ich, bei diesem Spiel so ganz hervorragend, was macht eigentlich die Medialität eines Spiels aus? Ist es die grafische Darstellung? Ist es die Erzählung drumherum? Und die Erzählung ist ja minimal bei beiden Spielen. Es gibt so einen Startbildschirm, da wird die Mission erläutert. Sie sind irgendwie Nazi-Jäger und müssen sich da durchschießen. Oder sie sind Noah und müssen ihre Tiere füttern. Oder ist es das Gameplay? Also sie müssen den Bildschirm so einrichten, dass das Ziel in der Mitte ist und dann per Feuerknopf oder per Maustaste oder so das irgendwie quittieren. Also zielen, feuern, was man ja beigebracht bekommt in diesen Spielen. Wo liegt eigentlich die Medialität des Ganzen? Und für Medienwächter ist klar, die kommen aus der Filmbranche praktisch, also der Filmüberwachung, die Medialität eines Spiels liegt in der Grafik, also die schrecklichen Bilder. Und noch schlimmer, wenn die schrecklichen Bilder auch noch interaktiv hervorgebracht werden. Und deswegen muss man schreckliche Spiele wie links verbieten und kindgerechte Spiele wie rechts fördern, weil das ja im Grunde genommen also so eine ganz knuffige Geschichte ist und die armen Tiere und der nur muss immer mit seiner Steinschleuder denen dann so Weintrauben in den Mund schießen. Und die rempeln einen immer so liebevoll an, wenn sie halt Hunger haben. Es ist aber das gleiche Spiel, also es ist sogar das identische Spiel, die haben einfach den gleichen Code genommen und nur die Sprites ausgetauscht. Also es ist noch nicht mal so, dass die gesagt haben, boah, dieses Wolfenstein war gut, das schreiben wir nochmal nach, sondern sie haben gesagt, also sie haben halt die Finger auf Wolfenstein bekommen von Itsoft und an den Code und haben halt einfach die Sprites ausgetauscht und das dann rausgegeben. Das ist urheberrechtlich nicht so ganz sauber, aber gut, also kann man es machen. Und das ist, finde ich, also in diesem Beispiel kann man sich die Frage der Medialität sehr, sehr deutlich stellen. Und auch so gesellschaftlich sich die Frage stellen, wie wirken Spiele? Wirken Spiele durch die Grafik, durch die Handlung, die man ausführt, durch die Geschichte, die sie erzählen? Wird man im linken Spiel zu einem amoklaufenden Schießer, weil man ja lernt, mit der Waffe umzugehen, im rechten Spiel aber zu einem Tierliebhaber? Und all diese Fragen kann man, also ich will die jetzt gar nicht beantworten oder auch die Diskussion aufmachen, aber all diese Fragen kann man sich an solchen Spielen stellen. Wie wirken Spiele und warum? Und wer geht eigentlich von dieser Wirkung aus? Und davon abgesehen, dass nichts davon nachgewiesen ist, aber das spielt bei diesen Debatten meistens gar keine Rolle. Stören Sie mich doch nicht mit Ihren Fakten. Man weiß doch, dass das was macht. Denn solche Spiele wie Doom, auch von Itsoft, die ja jetzt, also da gibt es dann auch so ein liebevolles Remake, das habe ich jetzt nicht dabei. Also Doom ist, hier sieht man es ja auch nochmal nicht mit diesen Sprites und das ist ja ein klares Ballerspiel. Das war indiziert in Deutschland. Das ist das, was jetzt, ich glaube, im letzten Jahr ab 16 endlich freigegeben wurde. Unter der Maßgabe, dass diese unglaubliche Gewaltdarstellung 1993 nicht auszuhalten war, aber inzwischen hat man sich einfach daran gewöhnt. Nur, dass Sie nochmal so einen Einblick kriegen, wovon wir hier reden. Wir haben es oben auf der Xbox für 4 Spieler im Splitscreen. Das ist ganz spannend. Also wenn Sie es mal spielen wollen, es ist gar nicht so leicht, heute noch Systeme zu finden, die einem das überhaupt ermöglichen, das zu spielen. Also Sie sehen schon, Itsoft hat immer so den gleichen Ansatz. So, und dann, das Ganze ist so ein 90er, also man, alles voller Hardrock und Hardrock, aber MIDI-Hardrock, also das ist allerliebst, muss man sagen. Wenn man, das ist auch rein als Zeitdokument ist es schon allerliebst, muss man dazu sagen. Das Spiel selber ist, naja, wenn man halt solche Spiele mag, taugt es was. Aber es hat vor allem extrem flüssig, die Maps sind clever designed und definiert im Grunde genommen das Shooter-Genre. Also ganz wesentlich. Das war so einer dieser Meilensteine. Und wenn Sie heutige Shooter sehen, die sind alle Doom, aber die Grafik ist besser geworden. Und es gibt so ein paar Details wie Sticky Cover oder Health Regeneration und Auto Fire und solche Dinge, das gibt's halt alles. Also hier mussten sie noch echt ausweichen, weil sie die Schüsse auf sich zukommen sehen und dann müssen sie halt sehen, dass sie zur Seite gehen. Heutzutage werden sie getroffen, dafür haben sie aber ein Schild, was sich dann regeneriert und so Zeug. Also das ist Doom, so, das ist jetzt nicht so spektakulär, dass man es indizieren muss, aber das war halt der Gipfel der grafischen Möglichkeiten 93. Also gerade Itsoft hat immer definiert, was technisch überhaupt möglich ist in der Computergrafik, so was heute irgendwie Crytek macht. Und deswegen, also man hatte die Vorstellung, viel realistischer kannst du eigentlich gar nicht mehr werden. Ah, man hat sich getäuscht. So, und das hat großen Erfolg, wobei man muss sagen, groß immer innerhalb, vor allem die öffentliche Wahrnehmung ist sehr groß. Wenn Sie mal schauen, was so die erfolgreichsten Franchises sind, da sind Sie bei Mario, The Sims, also das sind so, da gibt es eine schöne Liste bei Wikipedia, das, mal, das erdet einmal mal so ein bisschen. Bestselling Video Game Franchises. Das erdet einmal so ein bisschen, wenn man das Gefühl hat, die spielen ja alle Shooter. Also Mario ist damit 446 Millionen verkaufte Einheiten. Ich meine, Mario gibt es halt schon sehr lange und es gibt unglaublich viele Mario-Spiele. Dann Super Mario, Pokémon, die Wii selber, also Wii Sports vor allem, The Sims, Grand Theft Auto ist dann doch schon mit 100, also Grand Theft Auto ist riesengroß, Tetris, Wii Sports, Final Fantasy und dann kommt Call of Duty mit 100 Millionen. Also das ist ein klarer Shooter, aber da hat man FIFA, Need for Speed und dann kommen Sportspiele wie Madden, Sonic the Hedgehog und hier ganz unten, da kommen dann irgendwann so Spiele so im unteren Millionenbereich. Mal gucken, ob Doom hier überhaupt auftaucht, aber Doom taucht ja gar nicht auf. Aber dann ist man irgendwie im ein- oder zweistelligen Millionenbereich, Diablo, Frogger auch noch. Also nicht alle Spiele sind Shooter, aber man hört von den Shootern am meisten, weil die in der Diskussion, gerade in anderen Medien, seien es Printmedien oder Fernsehreportagen, werden natürlich immer Shooter ausgestellt. So, Bungie 1994, die dann ab 2000 für Halo bekannt werden, bringt auf dem Macintosh interessanterweise ein Spiel raus, in dem der Mauslook, also plötzlich dieses eine Hand an der Maus, andere Hand an der Tastatur, wird zuerst auf dem Apple Macintosh eingeführt. Und mit der Maus schaue ich mich um und nicht mit der Tastatur wie bei Doom. Da bewegt man sich halt noch per Tastatur durch, durch das Labyrinth. Ansonsten ein Shooter, wie Shooter halt so sind. It bringt es weiter mit Quake 96. Also Quake simply reinvented the idea of a first-person shooter with its online deathmatch, the big bang of first-person shooter modification community and also starting the graphic card add-on for PC hardware market as well. Also das macht Quake so bedeutend, sie haben Multiplayer-Spiele, also eben Online-Deathmatch, dass sie gegen andere spielen können übers Internet und nicht nur übers lokale Netz. Es ist ein vernetzbares Spiel, was modbar ist, also sie können eigene Spiele machen daraus. Also man kann eigene Level, nicht nur Level erzeugen, sondern man kann das ganze Gameplay verändern. Es entstehen ganz viele Spiele und nicht nur Shooter auf Basis der Quake-Engine. Und sie benutzen die Grafikkarten, also diese neuen Voodoo-Effekte und so, die ich in den anderen Spielen ja schon gezeigt habe, die werden hier genutzt. Und jetzt beginnt dieses Rennen darum, die Grafikfähigkeit ihres Computers zu erhöhen. Eigentlich in den 90ern ganz stark auf Grundlage der Ego-Shooter. Also die Ego-Shooter triggern so ein bisschen das, die grafische Entwicklung. Das wird dann in den Nullerjahren, das differenziert sich dann aus. Auch die Rennspiele nehmen also einiges und die Sportspieler, so FIFA und Madden und so, die wollen ja jedes Jahr noch besser werden. Aber in den 90ern ist so, so die haupttechnische Entwicklung läuft über die Shooter. Also Quake 2 hat es dann. Und Quake 3 Arena ist insofern ein spannendes Spiel, weil es überhaupt kein Single-Modus mehr gibt. Das sind Arena-Spiele, die können Sie nur als Multiplayer-Spiel genießen. Das ist überhaupt nicht mehr gedacht, dass Sie da alleine gegen den Computer... Also es gibt so einen Tutorial-Modus, aber das ist nicht wirklich ein Spiel. Und das ist ein Spiel, das ist eines so der ersten PC-Spiele, die ganz klar sagen, dass wir funktionieren nur mit dem Multiplayer-Modus. Das fängt so Ende der 90er an. Dann da gibt es noch andere wichtige Titel wie Half-Life und Unreal, aber also Half-Life insbesondere, das sieht man den Screenshots nie an, aber Half-Life ist halt so der Story-Shooter, weil der eine vernünftige Geschichte mitbringt, also für einen Shooter eine vernünftige Geschichte vom Genre halt in diesen Action-Science-Fiction-Settings und wird letztlich den absterbenden Adventures und den noch nicht so richtig aufkeimenden Rollenspielen das Zepter der narrativen Spiele aus der Hand nehmen. Und das erleben wir dann mit Bioshock insbesondere, dass heutzutage die interessantesten Stories in Shootern untergebracht werden, was man Anfang der 90er überhaupt nicht dachte. Da war ja die Story, das sagte John Camero, sagte mal, die Story in einem Computerspiel ist wie in einem Pornofilm. Man erwartet, dass eine da ist, aber sie spielt keine Rolle. Und so machte der seine Spiele halt auch. Sie sind auf dem Mars und müssen diese Basis befreien und dann viel Spaß. Half-Life geht da anders vor. Und dann die anderen Shooter, also die so Action-Adventure mit Shooter-Elementen, die halt sagen, nein, wir wollen wirklich eine Story voranbringen, dann auch sehr linear, also Half-Life selber ist ein sehr lineares Spiel. Aber dafür kann der Spieler halt zunehmend Story-Elemente freischalten. Ja, und Unreal ist technisch halt brillant, weil die eben durch ihre Computergrafik und die Unreal Engine bis heute ja, also es kommt ja demnächst die Unreal Engine 4 raus für die, die neue Konsolengeneration. Also setzen sie so ein bisschen den Standard dessen, was man als Freelancer grafisch umsetzen kann. Sie können mit wenig Ressourcen und mit Lizenzierung dieser Unreal Engine, die für kleine Projekte auch noch kostenfrei ist, können sie halt eine ganz tolle Grafik schon mal per Haus aus haben mit allem, was sie brauchen von Dynamic Lighting und Dynamic Shadowing und Particles und all diese Dinge sind in der Unreal Engine schon drin. So, und eine der Mods von Half-Life, also modbare Multiplayer-Spiele, das ist unschlagbar. Wenn Sie die Community dran lassen, sagen, macht doch mal eure eigenen Spiele daraus. Da entsteht Counter-Strike, das Spiel, also das müssen Sie auf jeden Fall kennen, weil es das Spiel ist, was immer genommen wird, wenn man über die negativen Konsequenzen von Computerspielen redet. Insbesondere, wenn man keine Ahnung hat. Also, wenn Sie Angst haben wollen vor Computerspielen, dann schauen Sie so Frontal 21 und gucken mal, was die über Computerspiele sagen. Und die zitieren ganz oft Counter-Strike. Das entsteht 99 als Mod von Half-Life und wird dann relativ rasch auch in selbstständige Distribution. Ist ein reines Teamspiel. Also das ist so ein, es ist eben kein so ein Shooter, jeder gegen jeden. Es geht, aber erfolgreicher sind die, die zusammenarbeiten. Also ein Taktik-Shooter. Und die Spieler sagen immer, das hat, also das, da geht es überhaupt nicht um Gewaltausübung, sondern es geht vor allem um das Planen und Durchführen. Also es gibt da die Polizisten und die Terroristen und sie müssen halt die Gegenseite irgendwie ausschalten oder die Terroristen müssen ihre Bombe so lange bewachen, bis sie dann irgendwie hochgeht. Also es gibt da so ein, sozusagen auch wieder so eine Narration halt angelehnt an, den, an die Actionfilme, aber es ist, naja, letztlich so ein Spiel wie Räuber und Gendarm oder Cowboy und Indianer und es wird aber halt grafisch dargestellt, aber so von dem ganzen Feeling her hat es viel vom Geländespiel halt im Computer, vom Gameplay her. So, aber dadurch, dass man halt auf humanoide Figuren schießt und da es ein großer Erfolg ist, also es war lange Zeit also das erfolgreichste Shooter-Spiel, oder das beliebteste, was er dann auf dem Weg in den E-Sport findet, haben irgendwie Erwachsene da unglaublich viel Angst vor gehabt. Also Erwachsene Nicht-Gamer, muss man dazu sagen. So, und das findet dann seinen Weg in die Reportagen. Und Counter-Strike muss man schon deswegen kennen, weil es so das, das Angstspiel ist für Computerspielgegner, was auch in der Zeit rauskommt, in dem dann die Schulmassaker so irgendwie modern werden. Also die gab es ja schon in den 20ern, aber wo dann irgendwie alle zwei Jahre in Amerika irgendein Sohn eines Waffenliebhabers durch die Schule geht und massenhaft Leute erschießt und ein paar Jahre später das dann auch in Deutschland losgeht. Und in dieser Zeit sind solche Spiele ganz besonders im Visier, die ganz klar als Training der irgendwie Schulamokläufer gesehen werden. Interessanterweise findet man aber auf den Computern der Amokläufer in der Regel gar nicht solche Spiele. Also die haben ihre Anregungen nicht daher geholt. Aber also wie gesagt, ich will sie nicht mit Fakten belästigen. Die Diskussion ist komplex, muss man sagen. Aber auch klar ist, es ist bis heute nicht nachgewiesen, dass diese Spiele irgendwie die Aggression erhöhen. Über das hinaus, wenn sie verlieren, ärgern sie sich. Das gilt aber auch für viele andere Handlungen. Wenn sie irgendwie eine Büchse nicht aufkriegen, ärgern sie sich auch. Oder wenn Sie zu spät zur Vorlesung kommen, weil Sie im Bus irgendwie am ZOH hängen bleiben, ärgern Sie sich hoffentlich auch. Aber das heißt noch lange nicht, dass dieses Ärgern zum Verhaltensrepertoire wird oder die Charakter, den Charakter irgendwie nachhaltig prägt. Gut, es gibt Online-Spiele ab Ende der 90er, eben solche Aufgaben, die Sie auch in Geländespielen kennen. Also Deathmatch ist so Last Man Standing, das vielleicht nicht, aber Capture the Flag, Fang die Flagge, ist ein ganz beliebtes Geländespiel, zwei Parteien. Jeder hat eine Flagge, die sie bewachen muss und die andere muss die Flagge kriegen und zu sich bringen. So, und das ist Capture the Flag. Es gibt Koop-Spiele, wo sie halt kooperieren können. King of the Hill, sie müssen irgendwie oben auf so einem Hügel stehen bleiben und möglichst lange durchhalten, bevor sie irgendwie von jemand anderem abgelöst werden. Oder Search and Destroy, sie müssen halt irgendwie meistens bei den Gegnern irgendein Relikt finden, was sie zerstören müssen. Oder einfach den Rush, sie müssen als Team irgendwie die andere Basis stürmen. Müssen eine Stellung erobern oder Last Man Standing ist auch so jeder gegen jeden und der Letzte, der es schafft, hat halt gewonnen. Das sind so verschiedene Modi, die hier reinkommen, die allesamt wenig gut funktionieren, wenn man gegen den Computer spielt. Man kann zwar gegen die KI antreten, aber es ist ein völlig anderes Spiel, ob Sie gegen Menschen spielen über den Computer oder ob sie gegen den Computer spielen, gegen die KI mit ihren Way-Pathfinding-Bugs oder irgendwelchen Problemen, dass sie entweder viel zu stark oder viel zu schwach ist. Es entstehen in den 90ern diese LAN-Partys, also soziale Spiele, kann man sagen, die 5 Jahre später oder so jetzt in den Nullerjahren schon nicht mehr so aktiv ist, weil man inzwischen kein LAN mehr braucht, sondern man hat halt DSL. Aber LAN-Partys ist die Idee, jeder bringt seinen Computer mit, wir haben eine tolle Infrastruktur und dann spielen wir alle zusammen, aber letztlich also spielen halt eher so kleine Gruppen. Also man lernt sich da auch nicht wirklich kennen, weil ein Team spielt gegen ein anderes Team, was es im Zweifelfall auch nicht persönlich trifft. Es ist so ein Ort, wo man dann auch seine tollen PCs ausstellen kann. Das ist noch ein frühes Bild. Spätere PCs werden dann rot und blau leuchten. Also die Case-Modder-Szene, die fängt dann natürlich auch damit an. Case-Modding, da gibt es dann auch, inzwischen kann jeder Case-Modding betreiben. Also da können Sie halt so transparente oder hier im Stile von Bioshock oder im Stile von R2-D2 oder wie auch immer. Also Case-Modding ist dann interessant, wenn Sie Ihren Case irgendwie ausstellen können. Und dafür sind solche LAN-Partys natürlich gut geeignet. Es gibt ja auch Leute, die gerne Lichter an ihre Autos anbringen. Und es fängt die Zeit an der Online, der Massive Multiplayer Online Role-Playing Games mit Ultima. Also es ist nicht das erste, die ersten sind Anfang der 90er. Aber Ultima Online bringt die sehr erfolgreiche Ultima-Reihe, also eine Rollenspielreihe, ins Netz, 97. Und das ist so ein Spiel, das kaufen Sie und müssen anschließend noch monatlich eine Abogebühr bezahlen, um an dem Spiel teilnehmen zu dürfen. Ganz komisches Geschäftsmodell. Also ich kaufe doch schon das Spiel, warum muss ich dann noch was bezahlen? Naja, ich muss bezahlen an meinen Provider, aber auch an den Hersteller, damit er den Server irgendwie unterhalten kann. Das ist das Modell. Heute ist es, also man hat es sich daran gewöhnt durch World of Warcraft und ähnliche Spiele oder EVE Online und so, die halt einfach monatliche Gebühren verlangen. Aber das war damals war das ganz ungewöhnlich, zumal man ein Spiel hat, was man als Einzelspieler auch nicht verwenden kann. Das ist als Einzelspieler hat überhaupt keinen Wert. Also es ist mir klar, wenn ich das kaufe, dass ich Folgekosten habe regelmäßig. Aber es funktioniert halt gut. Die Ultima-Reihe ist sehr gut ausbalanciert und lange erprobt, seit Anfang der 80er Jahre. Sie erinnern sich an Akalabeth, habe ich Ihnen mal ganz früh gezeigt, so ein Apple-Spiel, was im Grunde genommen die Erfolgsgeschichte der Ultima-Reihe, es geht bis Ultima 9 oder sogar 10, und dann gibt es noch Ultima Underworld und halt Ultima Online. Wird lange Zeit den Maßstab für Online-Rollenspiele setzen. Und das fängt Ende der 90er an. Genau wie EverQuest als direkter Vorläufer von World of Warcraft, kann man sagen. Und da erzählt wieder einer, der stellt jetzt seinen Charakter. Mal gucken, ob wir ins Gameplay hier kommen. Das Problem bei diesen Spielen ist, die sind, wenn der Hersteller irgendwann sagt, ich schalte den Server ab, dann ist dieses Spiel weg. Also dann können sie auch nicht das weiterspielen. Wenn sie nicht selber Server aufsetzen können und denen sich dann so die Rest-Community trifft, dann kann es sein, dass das Spiel nach 10 Jahren einfach abgeschaltet ist. So, der erklärt so ein bisschen das Spiel. Also wenn Sie WoW kennen, das ist sehr ähnlich, aber natürlich 5 Jahre vorher, also von der Grafik noch ein bisschen darunter. Aber vom Spiel haben sie die gleichen, haben irgendwelche Quests und töte 10 Ratten und solche Dinge. Es ist also ein Rollenspiel, was ein bisschen an Themenparks erinnert. Also es ist ja bei WoW auch so. Also bei WoW kriegen sie eine Aufgabe von irgendjemandem, tötet dieses und jenes und dann gehen sie in den Wald der ewigen Magie und dann stehen da schon 10 Leute Schlange und wollen die gleichen Viecher töten. Und dann müssen sie mal warten, bis genügend wieder, die respawnen ja alle immer. Und sie müssen sich richtig anstellen. Und da gibt es halt nur einen Endgegner oder den Großen. Dann müssen sie warten, bis die Gruppe vor ihnen damit fertig ist. Und nach einer halben Minute kommt er wieder und dann sind sie dran. Und das hat was von Disney World. Und so ist das halt in diesen Rollenspielen. Wie sorgt man dafür, dass... Ich meine, man will eine Narration haben und nicht nur Hack and Slay. Man will aber beliebig viele Massive Multiplayer-Spieler irgendwie versorgen. Man weiß aber nicht, woher die kommen, wie lange sind sie dabei, wann kommen sie rein, wann gehen sie raus. Und man baut eigentlich so eine Themenwelt auf. Ja, und diese Themenwelten entstehen dann für jedes narrative Genre, Science Fiction und Fantasy. Also Fantasy ist ganz stark für Steampunk und für Superheldenwelten und so. Also alles, was man so an Genres aus den Filmen kennt, findet man auch in diesen Spielen. In China wird ab 2000 ein Konsolenverbot ausgesprochen, da dürfen sie keine Konsolen importieren. Und in China boomt seitdem dann der Online-Rollenspielmarkt. Also insbesondere Rollenspiele ist da ein Riesending, ist der größte Rollenspielmarkt. So, damit endet dann unser Durchlauf bis 1999. Und ich mache dann, sofern es jetzt in diesem Bereich keine Anmerkungen gibt, ich mache dann einfach weiter und wir steigen ein in die Nullerjahre. Damit machen wir dann, also jetzt kommen wir so ein bisschen in die Zeit, in der Sie wahrscheinlich auch mit Computerspielen in Kontakt gekommen sind, außer Sie hatten schon vorher große Brüder oder Schwestern, die das schon gemacht haben. Das ist dann auch der letzte historische Block, den führe ich nächste Woche noch zu Ende und dann reden wir halt stärker über die Klausur. Also um die Frage, wie man eigentlich eine historische und ästhetische Einordnung vornimmt. Aber zu den Spielen komme ich ja sowieso nicht mehr. Jetzt machen wir erstmal den zeitgeschichtlichen Kontext. Es gibt zwei Dinge, die eigentlich pünktlich auch mit der Jahrtausendwende irgendwie einsetzen. Das ist ganz eigenartig. Also man hat diesem Jahr 2000 ja irgendwie hingefiebert. Selbstverständlich als rationaler Mensch hatte man keine Weltuntergangsängste, aber dieser Jahr 2000-Bug, der hätte uns schon die Zivilisation kosten können. Und bis dahin boomt der Nasdaq. Also hier sehen Sie den Nasdaq Composite, der sich um Technologiewerte im Aktienmarkt kümmert. Und Sie sehen diesen typisch exponentiellen Anstieg, bis pünktlich zum 10. März, also wirklich der All-Time-High erreicht wird. Also verschiedene Übernahmen, AOL schluckt Time Warner und also eine Sensationsmeldung verfolgte die nächste. Und keiner wusste, woher eigentlich die Gegenleistung besteht, aber es war irgendwie klar, hier kann man aus dem Nichts Geld machen, unglaublich viel Geld. Je nachdem, wann man eingestiegen ist. So, und dann pünktlich 2000 war dann auch irgendwie dieser 2000-Rausch raus, brach das zusammen, diese sogenannte Dotcom-Bubble oder die Dotcom-Blase im Deutschen. Und es geht dann nochmal ein bisschen aufwärts, aber letztlich bis zum All-Time hier Beer Market Low 2002 geht es nur abwärts. Und mit dem, und das ist interessant, mit dem ökonomischen Abstieg der Internet-Startups verblassen auch diese Cyberspace-Fantasien. Diese Vorstellung, in 5 Jahren sind wir alle nur noch online oder sind wir alle nur noch in Computerwelten drin. Und dann gibt es ja diese ganzen Filme, habe ich Ihnen letztes Mal ja gezeigt, so diese Problematik, wie ist das eigentlich, wenn man nur noch irgendwie online und wenn man den Verlust von Realität und Virtualität, und das wird dann auch in der aufkeimenden Medienwissenschaft wird das ganz aufgeregt diskutiert, wie das eigentlich das Simulacrum sich in der Welt irgendwie verorten lässt. Das sind alles so Dinge, die gleichzeitig mit dem ökonomischen Aufstieg einhergehen und auch gleichzeitig verblassen. Was mal wieder darauf hinweist, wie wichtig so eine Gesellschaft doch von ihrer Ökonomie ist oder abhängt von der Ökonomie auch in ihren kulturellen Produktionen. Als dann klar wird, ach so, ja gut, der Untergang des Abendlandes in der Virtualität würde mal wieder verschoben, dann brauchte man auch nicht mehr so viel Theorien und man braucht auch nicht mehr so viel Filme und plötzlich brauchte man was Neues. Und das kam halt pünktlich ein Jahr später, dass dann der Kalte Krieg war jetzt schon lange zu Ende, das Ende der Geschichte war ausgerufen, also Kapitalismus hat gewonnen, die Welt ist eigentlich zufrieden und wartet nur noch darauf, dass Amerika vorbeibringt und McDonald's-Filialen eröffnet. Merkte man 2001 doch sehr drastisch, dass das keineswegs der Fall ist und setzt eine Bewegung in Gang, die bis heute anhält. Also was wir jetzt mit Prism haben, also dass die Amerikaner Deutschland als Verbündete dritter Klasse betrachten, die man aber durchaus also ganz genau im Auge halten muss, ist eine direkte Konsequenz aus dem 11. September. Also der Terrorismus, kann man sagen, hat gewonnen. Das Land ist so paranoid geworden, ich meine, die Amerikaner waren immer schon paranoid, aber so paranoid geworden, dass sie bereit sind, jede Menge Bürgerrechte einzuschränken, um dieses Bild nicht noch einmal über ihren Bildschirm laufen zu müssen. Die Angst ist ja durchaus verständlich, aber die Mittel, die dafür eingesetzt werden, sind zumindest fragwürdig. So, und das fängt an und plötzlich ist nicht mehr der Feind irgendwie ein längst abgestorbenes System des Kommunismus, so gibt es ja noch, also Kuba gibt es noch und China und so. Plötzlich ist es der International Terrorism, War on Terrorism, die Achse des Bösen und ganz neue Fronten werden aufgemacht und es ist überhaupt nicht klar, wie man dagegen vorgeht, gegen solche Guerillataktiken. Gegen Guerillataktiken war die amerikanische Armee schon immer schlecht, das war in Vietnam so, im Irak war es so, in Afghanistan ist es so, dass man zwar fulminante Erstschlagsergebnisse hat, aber danach nicht so richtig weiß, was man mit seiner militärischen Überlegenheit anfangen soll. Und das sieht man, was da im Nahen Osten passiert, derzeit auch ziemlich deutlich. dass Amerika zwar Krieg führen kann, aber wenn sie keinen Gegner haben, den sie wirklich angreifen können, auch nicht so richtig wissen, was sie tun. Also das wäre so der zeitgeschichtliche Kontext im Großen, in dem Sie praktisch dann aufgewachsen sind, im Krieg gegen den Terrorismus. Kulturell, da gucken wir uns wieder was anderes an, schauen wir jetzt ja vor allem die Filme an. Kulturell passiert so einiges. Einer der wichtigsten Filme, muss man, nein, wichtigen Filme nicht, aber die wichtigsten Techniken für die Nullerjahre ist Oh Brother, Where Art Thou, in dem zum ersten Mal Digital Intermediate oder Digital Color Grading eingeführt wird. Also wir haben die komplette Postproduktion haben wir im Digitalen. Und plötzlich können wir die Filme einfärben. Und zwar nicht nur so handkoloriert oder wir machen alles blauer und so, sondern man kann so einen Color Grade den Sachen geben, so eine bestimmte Farbstimmung. Und wenn man, also von den Narrationen mal abgesehen und den Visual Effects, etwas, was die Filme der letzten 15 oder 13 Jahre ja bestimmt ist, dass halt ganz sehr viel stärker mit Grades gearbeitet wird und man so die Filme der Nullerjahre von den 90ern dadurch unterscheiden kann, dass die halt deutlich blauer oder grüner oder eben hier so erdfarbener wirken, einfach weil man es technisch im Computer umsetzen kann. Das können Sie im Analogen nicht so gut sagen, die Schatten, die lassen wir irgendwie dunkel, die Mitteltöne, die machen wir braun, aber die hellen Töne, die lassen wir normal. Das geht mit analogen Filtern nicht. Oder eben nur extrem aufwendig. Aber das geht mit digitalen Filtern völlig problemlos. So ein anderes, das ist jetzt Waking Life, ist eher so ein interessantes Experiment, in dem Sie Cell Shading benutzen. Also Sie filmen Schauspieler und lassen es dann computergesteuert mit manueller Nachhilfe aussehen, als wäre es ein Animationsfilm. Also diese Mischung von Animationsfilm und Realfilm, das gab es natürlich schon seit den Anfängen des Films, dass man irgendwas aufzeichnet, also übermalt. Aber Waking Life macht es halt sehr stark computerunterstützt. Und darum geht es uns ja auch so ein bisschen, die Frage, in welche Richtung entwickelt sich Computergrafik? Das ist keine Computergrafik, das ist echt ein Visual Effekt, den man bis heute, also heute ist es demokratisiert, jedes Fernsehstudio hat da, also jedes Fernsehprogramm hat das und also wir haben genügend Suiten oben auch, mit denen Sie das selber ausprobieren können. Inzwischen kann das jeder, aber um 2000 war das echt Avantgarde. Cell Shading, wie gesagt, ist ein Effekt, den Sie häufig in Videospielen finden. Denken Sie an Walking Dead. Und Polar Express ist mal wieder, also es gibt es ja regelmäßig, wird so einer der Versuche sein, mit echten Schauspielern, hier Tom Hanks, halt einen nicht fotorealistischen, aber irgendwie einen realistischen Film hinzukriegen. Der Uncanny Valley hält uns bis 2007, 2008 aber noch in Atem. Also der Vorwurf ist immer hier auch, wie bei anderen Filmen auch in der Zeit, so Final Fantasy. Ja, ist ja nett gemeint, aber so richtig, also glaubwürdig ist es nicht. Und es ist eher, also unheimlich, sich das anzuschauen. Es ist so fast realistisch, aber es wirkt nicht gut. Dann hätten wir doch lieber so Pixar und Disney, ist besser als so dieser versuchte, aber nicht geschaffte Human Touch. Das Abenteuergenre hat also verschiedenes. Die Mumie habe ich ja noch, also von Ende der 90er, ist so ein typischer Abenteuerfilm, so in der Tradition von Indiana Jones. Gladiator bringt das Historienspektakel wieder fulminant auf die Bühne und entsprechende Fernsehserien folgen ja dann immer. Der Piratenfilm wird reanimiert 2003 mit Pirates of the Caribbean, was eigentlich ein Johnny Depp-Film ist. Also ich glaube, es nur Johnny Depp hat es rausgerissen. Der Film selber ist gut gelungen, aber ich glaube, die Darstellung von Captain Jack Sparrow hat also dafür gesorgt, dass der Film erfolgreich ist. Interessanterweise gibt es nicht so eine Fülle an Piratenfilmen, die dem folgten, also von der Franchise mal abgesehen, ist aber also sofort mit hohem Wiedererkennungswert, hat er ja nun auch seine vierte Fortsetzung gehabt. Oder die Katastrophenfilme, Roland Emmerich lässt regelmäßig die Welt untergehen, zunehmend muss man sagen, halt unter Einsatz von Digitaltechnik. Auch hier Gladiator, also die römischen Armeen, die da hinten auftauchen, die aussehen wie in Leni Riefenstahls Triumph des Willens, die kommen alle aus dem Computer in der Zeit, ganz klar. Also da braucht man nicht mehr 20.000 Statisten, sondern man braucht halt irgendwie ein gutes Programm, was dafür sorgt, dass das so aussieht. Und natürlich bei Pirates of the Caribbean und Day After Tomorrow brauchen Sie dann unterschiedliche grafische Effekte, also hier eher Wetter. Das ist schon eine Herausforderung, dass Sie gute Wetterphänomene darstellen. Aber so im Detail will ich jetzt nicht darauf eingehen, wo die Meilensteine in der Computergrafik dieser Filme liegen. Fantasy hat zwei große Reihen. Einerseits natürlich The Lord of the Rings. Und da muss man sagen, der Gollum als eben Uncanny, ich meine, der ist ja schon mal unheimlich als Figur, aber Da funktioniert es ziemlich gut als glaubwürdigen Charakter, der halt über Motion Capturing die Bewegungen eines echten Schauspielers aufnimmt. Aber da diese Figur halt auch kein Mensch sein soll, kann man nicht sagen, das ist aber unheimlich für einen Menschen, sondern also genau das, was er darstellt, uncanny, das funktioniert in der Grafik auch. Aber auch die Massenszenen der Orks und so, diese epischen Schlachten, die allesamt aus dem Computer kommen, muss man sagen, um 2001 bis 2003 hat er nicht umsonst diese Oscars eingesammelt, die er in der Trilogie sich erworben hat, und ist sofort Kitsch, muss man sagen. Also die Bilder, die da rauskommen, die werden sofort so oft zitiert, dass man irgendwie also sofort, man muss das nur zeigen, irgendwie so ein Bild, und man hat halt, es ist wie so eine Erlebnisparkpackung. Das ist ein abgeschlossenes, symbolisches Universum, was in sich funktioniert und auch zitierbar ist, aber was in keinster Weise mehr nach außen dringen kann, ohne halt sofort klarzumachen, hier wird Herr der Ringe zitiert. Ähnlich wie das Buch auch. Tolkiens Buch war so erfolgreich, dass kein Fantasy-Werk danach so tun konnte, was Neues zu machen, weil alle High Fantasy ist eigentlich der Herr der Ringe. Nur das andere, was ja nun für ihre Generation entscheidend ist, ist die Harry Potter. Die Bücher fangen in den 90ern an, die Verfilmung halt um 2001. Netterweise parallel immer zum Herrn der Ringe. Also es gibt einen Troll im Herrn der Ringe und dann gibt es kurz Zeit später den Troll bei Harry Potter. Es gibt die Spinne im Herrn der Ringe, dann gibt es die bei Harry Potter. Also das war nicht so beabsichtigt, aber durchaus ein interessanter Effekt. Dann haben sie halt eben das Color Grading, was hier selbstverständlich eingesetzt wird, im Herrn der Ringe ja auch. Also da haben alle drauf gewartet. Es ist nicht so, dass Mensch, oh brother, where art so hat es gemacht, jetzt machen wir es auch. Aber sie haben es zum ersten Mal gemacht und die Industrie war soweit, dass man Spielfilme digital komplett durchverarbeiten kann. Und heutzutage stehen wir kurz vor der Ablösung des Celluloid-Films. Also man braucht gar keine Filmrollen mehr. Und es gibt schon einige Kinos, die voll digital auch projizieren und die letztlich ihre Filme von einem Server aus Amerika holen. Die Distributionswege fallen weg. Die Qualität der Filme nimmt nicht ab, weil man ja eine digitale Kopie hat. Also wir stehen kurz davor, dass das Kino komplett, also von der Aufnahme der Kamera bis zur Wiedergabe im Kinosaal, das komplett durchdigitalisiert wird. Science Fiction schließt die Star Wars Trilogie ab, also die erste. Ansonsten gibt es einige Erfolge, aber Science Fiction selber ist in den Nullerjahren, bringt nicht solche archetypischen, also von Star Wars mal abgesehen, aber Star Wars ist halt so Science Fiction, Fantasy, Science Fantasy irgendwie. Aber es bringt wenig so epochale Filme hervor, wo man sagt, das definiert die ganze Generation. Das ist eher interessanterweise in den Nullerjahren der Fantasy, nachdem er in den 90ern so am Boden lag und die 90er ein volles Science-Fiction-Jahrzehnt war, sind die Nullerjahre eher so ein Fantasy-Jahrzehnt. Aber es gibt natürlich im Sinne, also Science-Fiction als Erleben alternativer Weltentwürfe oder Gesellschaftsentwürfe, die man halt in die Zukunft projiziert, AI und iRobot, das sind schon solche Filme, die halt mal sagen, was passiert eigentlich, wenn Maschinen intelligent werden. Man sieht auch, es ist nicht mehr die Angst, wenn die Menschen in den Cyberspace ziehen oder den Bezug zur Realität verlieren, aber jetzt ist ja die Idee, okay, wir bauen jetzt an den Maschinen weiter, die irgendwann klug werden. Das begleitet uns seit den 60ern, also seit 50 Jahren hören wir davon, dass in 5 Jahren die Maschinen klug werden. Und in diesen Erzählungen wird das halt einfach mal ausprobiert, was da daraus wird. Was neu, also auch die Superheldenverfilmung ist so alt wie die Superheldengeschichte, aber zumindest jetzt mal erfolgreich läuft, ist die Zusammenarbeit, also Marvel gründet einfach eine Subfirma, die dafür sorgt, dass ihre Superhelden vernünftig verfilmt werden. Es fängt an mit X-Men um 2000. Und Spider-Man und 2002, die internationale Achtungserfolge auch wurden, insbesondere Spider-Man, der als Film eben nicht zeigt, hey, wir haben hier eine menschliche Spinne und guckt, was die alles kann, sondern die Hälfte des Films mit der Charakterentwicklung zubringt. Also man sieht halt sehr stark so diesen inneren Zwiespalt von Peter Parker, der sich dann allmählich entwickelt und dann natürlich das gloriose Finale. Aber man hat plötzlich einen Superheldenfilm, der stark auf den Charakter Wert legt. Und da merkte man, diese Marvel-Charaktere, die sind ja immer so zerrissen und irgendwie mit sich und der Welt uneins, eignen sich für die Verfilmung viel besser als Superman und diese ganze DC-Comic-Helden, die alle immer total clean und die wissen, sie sind die Guten und die anderen sind die Bösen und sie haben eigentlich, das einzige Problem ist, es gibt halt noch Böse. Und jetzt versucht Superman es ja schon wieder, aber irgendwie klappt das halt nie so richtig. Der Einzige, der es schafft, ist Batman, der halt als Charakter auch zerrissen ist und der 2005 mal wieder rebootet wird. Und die Trilogie ist ja gerade abgeschlossen, sodass man schauen kann, wann der nächste Batman beginnt, um diesen Charakter weiterzubringen. Aber es scheint, dass Superhelden durchaus jetzt Teil der im Prinzip des Archetypus werden, die man so im Kino benutzen kann. Ich führe diese kulturellen Kontext noch zu Ende, dann höre ich auf. Also Horrorfilme, auch da muss man sagen, ist nach den 90ern, also war klar, also man kann den Horror jetzt nicht mehr beliebig weiterführen. Es gab diese Found-Footage-Idee, Blair Witch Project, aber das funktioniert auch nicht beliebig oft. Also Splatteriger, na gut, Saw geht halt hin und führt diesen Torture-Porn ein, also dass man jetzt sich an Leute richtet, die, also Gewalt, das ist schon jenseits des Splatters, dass man halt so richtig explizit dann Folterungen oder in irgendeiner Form Verstümmelungen sich anschaut, so Hostel und so, die führen das dann weiter. Das ist so ein eigenes Subgenre. Ansonsten gibt es den japanischen Horrorfilm, der so ein bisschen anders tickt als die amerikanischen. Und der Zombie-Film, der halt weiter, also 2002, wird ein neuer Typ Zombie eingeführt, nämlich der schnelle Zombie. Nachdem wir ja so den seelenlosen Zombie hatten, dann war klar in den 90ern, Zombies kommen über Viren. Also die Zombie-Apokalypse ist irgendeine medizinische Ursache und keine göttliche, so die seelenlose Kreatur, sondern es ist halt die infizierte Kreatur. Aber die war immer langsam. Und ab 2002 waren Zombies irgendwie tollwütige, doch recht flotte, vor denen man auch wirklich schwer davonlaufen muss, weil die einen sonst einholen. Und War Z führt das natürlich jetzt entsprechend weiter. Actionfilme führt, naja gut, Stallone und Schwarzenegger waren irgendwie aus dem Rennen, jetzt kommt Vin Diesel und Statham, also es kommen neue Actionhelden, aber im Grunde genommen richtete sich an das gleiche Publikum wie die Jahrzehnte zuvor auch. Interessant, vielleicht Tarantino führt jetzt mal wieder eine weibliche weiblichen Actionheld ein. Beachten Sie das Kostüm, was direkt ein Zitat von Bruce Lee Film ist. In so einer Tradition steht ja Tarantino auch. Der ganze Film ist ja so ein fernöstlicher Film, also ein fernöstlich inspirierter Film, der im Grunde genommen die Kung-Fu-Filme der 70er Jahre zitiert. Und dafür wird ja das Markenzeichen von Tarantino ist halt das Zitat, das kluge Zitat von dem Genre, in dem er sich halt gerade bewegt. Aber den Eastern gibt es natürlich auch, also Eastern mit Crouching Tiger, Hidden Dragon, das hat was mit der Rückführung von Hongkong ins chinesische Gebiet zu tun, also die international wird der chinesische Film jetzt bekannter. Und das ist jetzt so diese Ästhetisierung des Kung-Fus, was dann in Hero nochmal fortgesetzt wird. Oder aus Thailand kommt dann Ong Bak Warrior, das ist halt ein Eastern wie andere auch. Also kein Karate-Film, sondern ein Kickbox-Film. Aber auch dieses Genre geht weiter und wird natürlich immensen Einfluss auf Computerspiele haben, gerade diese Kampfspiele. Der Animationsfilm entwickelt sich und es ist selbstverständlich, dass wir abendfüllende Animationen haben, seit Toy Story, die interessanterweise, das macht Pixar halt so deutlich, groß und klein ansprechen. Disney wird völlig versagen, also Disney bringt keinen erfolgreichen Film mehr in dieser Zeit auf den Markt, also einen Zeichentrickfilm, und Pixar übernimmt das, wo Erwachsene sagen, ich muss mit meinem Kind in einen Animationsfilm, jawohl. Und nicht so dieses, oh Gott, ich muss mir die Bärenbrüder anschauen oder irgendein Märchen. Also Nemo ist gerade so ein Film, der international durch alle Bereiche läuft. Und vielleicht noch Computerspieladaptionen wie Final Fantasy, Tomb Raider, Resident Evil, die mit höherem Production Value einkommen. Final Fantasy als Animationsfilm mit, ich glaube, 140 Millionen Dollar Produktion und 80 Millionen Dollar Einspielen. Das war so die Idee, wir schaffen den Schauspieler ab und haben jetzt den virtuellen Schauspieler an Kenny Valley, sage ich nur. Also da waren wir noch weit von entfernt. Tomb Raider, das also eigentlich über Angelina Jolies Oberweite, nochmal künstlich erhöhte Oberweite. Also das ist so ein Film, der so ein bisschen auf den Sexappeal der Hauptdarstellerin zielt. Und die Spiele tun das ja auch, aber die Spiele funktionieren als Spiele gut und der Film funktioniert als Film nur so mäßig gut. Und Resident Evil funktioniert als Film gar nicht, also es ist halt ein Zombie-Film. Und in seinem Genre ist er auch wegweisend und wird entsprechend viele Fortsetzungen nach sich führen. So, Mangas, gut, das wäre, also Mangas noch, gibt so Naruto oder Bleach, sind so zwei Titel oder zwei Reihen, die dann ihre Fortsetzung auch in Computerspielen haben, aber da komme ich dann später drauf, wenn wir die entsprechenden Spiele sehen. Damit endet das und wir machen nächste Woche dann noch ein bisschen in der Medientechnik und in den Spielen weiter. und sprechen dann nächste Woche so ein bisschen über die Frage, wie kann man eigentlich all das hier Vorgestellte in der Klausur sinnvoll unterbringen. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute und bis zum nächsten Mal.